Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf den Punkt. Ich bin Oskar.
Und ich bin Lenny, hi.
Lenny, bei Schalke gibt es schon wieder einen neuen Trainer. Dortmund, irgendwie ein Negativtrend, will ich ein bisschen sagen. Marmoush effizient. Und sonst viele Verletzte beim DFB. Es gibt viel, worüber wir sprechen müssen, oder?
Einiges ist passiert. War ein sehr erfolgreiches, ja, nochmal Bundesliga-Wochenende vor jetzt dieser kommenden Länderspielpause. Und dahingehend würde ich jetzt auch nicht lang rumfackeln und direkt mal einsteigen. Wollen wir auch direkt mit dem Schalke-Trainer reingehen? Ich meine.
Ja, also Schalke hat ja jetzt einen neuen Trainer. Lenny, kannst du seinen Namen aussprechen?
Ich gebe mein Bestes. Also Kees van Wonderen, Niederländer.
Ehemaliger auch Nationalspieler, war Trainer bei Heerenveen, glaube ich,
hieß es. Richtig, Heerenveen.
Und er ist bekannt dafür, unattraktiven Fußball zu spielen. Vor allem auch irgendwie immer dieses Hin- und Hergeschiebe, keine klare Spielidee. Dafür ist er in den Niederlanden bekannt. Top, dass Schalke ihn holt und nicht den Trainer hält, der jetzt in 2 Spielen 4 Punkte erzielt hat und irgendwie, wo man das Gefühl hatte, der catcht ein bisschen die Mannschaft. Top-Aktion von Schalke. Typisch Schalke, oder, Lenny?
Ja. Ich hab mich mal informiert. Also ich habe mir mal transfermarkt.de reingezogen. einziger Titel, den er in seiner Karriere geholt hat, war mit der U17 der Niederlande. Und seine bevorzugte Formation ist ein 4-3-3 defensiv. Und das ist ja dann das, was du auch angesprochen hast. Er ist eher ja einer, der nicht auf die Attraktivität setzt, sondern auf die Effektivität dann. Also lieber hinten sicher stehen und dann gefährliche Akzente setzen. Denkst du, es geht mit dem Schalke-Kader? Ich meine, man hat ja mit Silla einen schnellen Spieler, Karaman kann man vielleicht auch noch mit dazu ziehen, aber ansonsten passt das? Also
ich finde, es passt nicht.
Passt nicht.
Aber ich bin auch ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum man nicht Fimpel hält, der einen super Job gemacht hat. Fimpel war jetzt der Interimstrainer. Mir fehlt halt das Vertrauen. Ich meine, wenn du in 2 Spielen 4 Punkte holst, und ich finde, ich habe mir die Schalke-Spieler angeguckt. Er hat die Mannschaft gecatcht. Verstehe ich nicht, warum man ihn nicht mal ein bisschen länger lässt.
Ja, nee. Ich kann es dir nicht sagen. Einzige, was ich dir sagen kann, was jetzt der neue Trainer mit sich bringt. Seine letzte Station war ja unerfolgreich. Sein höchster Punktedurchschnitt, den er je hatte, war bei 1,9. Das war auch dann eben mit der Mannschaft, mit der er diesen Titel geholt hat, mit der U17 der Niederlande. Letzte Mannschaft 1,25 bei Heerenveen. Das ist in 76 Spielen in der niederländischen Liga. Ich weiß jetzt nicht, ob das Maß ist, was man da als Schalker erwartet hat als Trainer. Also da gibt's doch schon vielleicht einige bessere, sage ich mal. Ich finde es spannend, dass man jetzt wieder auf Karel Gerards ist ja Belgier gewesen. Trotzdem finde ich es spannend, dass man jetzt auf ihn hier am Ende setzt. Muss man mal abwarten, ob er der richtige Mann ist jetzt in dieser Situation. Ich meine, jetzt ist man ja auch im...
Noch Länderspielpause, da hat er ein bisschen Zeit.
Genau.
Ich glaube, Schalke hat nicht so viele Nationalspieler, die sich stellen.
Nee. Aber da muss man Schalke mal loben. Die haben wenigstens mal einen guten Zeitpunkt rausgesucht, wo sie diesen neuen Trainer jetzt präsentieren, wo sie ihn holen. Nächstes Spiel ist dann auch direkt schon im Brett, auswärts in Hannover. Wird ein schweres Debüt für den Mann. Anschließend trifft man zu Hause auf Fürth, was dann wiederum machbarer klingt. Also man kann sagen, dass Schalke da schon ein gewisses Risiko eingeht. Erste Trainerpatrone ist verschossen. Und mal gucken, ob die jetzt auch sitzt. Also
ja, mal gucken. Aber du hast schon Fürth angesprochen. Fürth muss bis dahin mal die Handregel in den Griff kriegen, oder, Lenny? Hast du mitbekommen?
Nee, habe ich nicht.
Nicht?
Nee, was war?
Der Fürther Verteidigerjunge, also Noll, rollt einen Ball. Oh. Und der Fürther Verteidigerjunge nimmt den einfach in die Hand.
Das gab es nicht bei beiden, auch bei Magdeburg auf der Seite?
Ja, bei Magdeburg ist genau das gleiche. Also nein, bei Magdeburg war es so, der Fürther wurde klar gefault vom Strafraum und dann hat der Magdeburger den Ball genommen, er wollte den geben, aber der Schiri hat es anscheinend nicht gepfiffen.
Wild.
Aber wild. Ist auch geistig, das ist im Profifußball passiert. Gib mir ein bisschen Kreisliga-Vibes, aber ich finde, Magdeburg gefällt mir immer noch gut.
Ey,
ein Sieg wäre wichtig gewesen, aber das nimmt man auch mit.
Was mir gerade aufgefallen ist, seitdem der Trainer Zorniger hier seinen Torhüter kritisiert hat, hat der Torhüter 2 Elfmeter in 2 aufeinanderfolgenden Spielen gehalten. Oder, nee, nicht 2 aufeinander, Hilfe, die Zeit ist geflogen. Aber trotzdem hat er 2 Elfmeter in 4 Spielen gehalten, sowas. Einmal gegen Elversberg und gegen Magdeburg, auch wenn der Nachschuss drin war. hat es ja irgendwas dann, hat er sich jetzt was vorgenommen, so ein bisschen.
Und, ja, aber der Noll ist auch ein geiler Typ, also ich konnte ihn in Hoffenheim kennenlernen. Und guck mal, ich glaube, sie haben sich ausgesprochen und ich finde es richtig, dass er sich jetzt extra noch mal ins Zeug legt, um den Trainer halt auch ein bisschen zu beweisen. Weißt du?
Ja, das ist ein cooler, ja, coole Mentalität, die er da an den Tag legt.
Auch ein Top-Talent. Mhm. Und ja, sonst zweite Liga, Nürnberg, ganz wichtiger Dreier. Ganz, ganz wichtig. Hamburg schießt Fortuna ein bisschen ab. Hätte ich erwartet. Braunschweig holt Derby-Sieg. Hertha Schalke unentschieden.
Trauriges Derby.
Elversberg gewinnt gegen Kaiserslautern. Und Paderborn auch. Und ich muss sagen, dass Magdeburg oben gut dabei ist. Und ich hätte es nicht erwartet. Ich weiß noch früh in der Saison, aber Magdeburg unter Tietz am Kochen, oder Lenny?
Magdeburg ist unter Tietz am Kochen, Platz 2. Ist eine Ansage aus Magdeburger Sicht. Nach 8 Spieltagen und nächstes Spiel geht es ja zum HSV, können sie auch zeigen, warum sie oben stehen. Und das ist auch mein Highlight dann fürs ja, Wochenende nach der Länderspielpause. Einfach cool, dass sie jetzt so ein Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob sie es halten können, aber man wird sehen. Also es wird sich ja zeigen, je mehr wir in die Saison reingehen.
Ja.
Keine Ahnung. Aber es gibt ja noch ein paar andere Teams, die super performen. Also in Hinsicht jetzt auch mal beispielsweise auf die Bundesliga. Mit Frankfurt?
Frankfurt, also Marmoush. Also das ist ja unglaublich. Ne? Also diese Effizienz, Marmoush, also das ganze Team. Auch der Torwart. Trapp ist nicht da und die Nummer 2 performt. Der da vorher auch viel Kritik hatte. Ich muss sagen, Eintracht und ich habe es auch Kollegen gesagt, am Anfang war ich, Dino Topmüller. Ich finde, er hat auch keine richtige Spielidee. Aber Marmoush ist gerade einfach nur on fire. Und es carried die Eintracht. Eintracht will ja jetzt schon unbedingt verlängern, aber natürlich Marmoush erstmal wartet ab. Weil wenn er so weiter performt, wird er im Sommer ein Top-Transfer.
Ja, Fun Fact, der hat bei St. Pauli gespielt. Nur mal kurz reinwerfen.
Pauli. Ist ein Pauli-Spieler. Ein Jahr oder wie lange hat er gespielt?
Der war ein Jahr per Laie da. Von, glaube Stuttgart war es damals auch ausgeliehen. Oder war es Wolfsburg? Ja, auf Wolfsburg jeden Fall von Wolfsburg war er ausgeliehen. Da hat er auch performt bei St. Pauli. Marmoush, absoluter Baller. Auch generell Frankfurt oder Bayern eher gesagt. Komisch, die haben das ganze Spiel über.
Bayern auch super Spiel. Ich fand, es war ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Bayern hat Eintracht eigentlich zugeschnürt. Nur Eintracht, Effizienz halt. Und da muss ich die Bayern-Abwehr mal kurz kritisieren. Ich verstehe nicht, wenn du weißt, der Mann ist on fire, der Mann hat einen Lauf, dass du ihm immer so diese Chancen gibst auch.
Ja, du stehst halt bis in die Nachspielzeit so hoch und bist halt das ganze Spiel über, warst du dauerhaft besser und hast dir 3 Tore durch Konter gefangen. Und dass du dann, beziehungsweise, dass du dann nicht erstmal die zwei Tore, die ersten 2 Tore als Warnung siehst, die du ja eh schon ohne, also als Konter gefangen hast und dann in der Nachspielzeit noch so hoch stehst, verstehe ich nicht. Muss man auch, denke ich mal, jetzt die nächsten Spiele da was anpassen, weil du kannst ja nicht dauerhaft so hoch stehen. Du hast jetzt in 2 Spielen 4 Tore sogar per Konter gefangen, weil du zu hoch gestanden hast. Und das ist halt, ja, ist einfach ungünstig und da muss sich dann was auch in den kommenden Spielen auf jeden Fall auf Seiten der Bayern ändern, weil so kann es da auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ansonsten fand ich Frankfurt, also es ist halt das, was die ganze Saison, die Spiele, die die Eintracht hat, ist halt auf Konter gehen. Und das ist das, was sie halt auch konsequent durchziehen, inwiefern das halt gegen tiefstehende Gegner, wie gegen Augsburg, die ja dann dir eher den Ball überlassen, klappen wird. Das wird sich zeigen, jetzt trifft man erst als nächstes auf Leverkusen. Da bin ich sehr gespannt.
Mhm. Wer spielt heim?
Leverkusen.
Nee, super Spiel wird das. Aber wir reden gleich über Leverkusen, oder?
Ja, lass gleich. Gab ja noch ein paar andere.
Ja, also, wollen wir direkt, kommen wir reden direkt weiter über Dortmund.
Ja, können wir machen.
Also Dortmund ist Gegenteil von Eintracht. Also was ist bei Dortmund los?
Es ist respektlos langsam. Es ist wirklich respektlos, wie man so bodenlos spielen kann, ne? Also ich sehe keine Spielidee, ist einfach alles wirr. Man lässt sich komplett herspielen gegen Union. Man zieht Celtic so krass ab mit 7-1 und es war klar, dass du das, es war so von Anfang an klar, dass Union Berlin dieses Spiel gewinnen wird. Dortmund war so bodenlos schlecht und das ausgerechnet Tom Rothe, den man abgibt, so ein gutes Spiel macht, war auch so klar, es ist alles so vorhersehbar, wie Dortmund wirklich bodenlos, mehr fällt mir nicht ein, es ist einfach nur frech, wie sie gespielt haben.
Ja, also es war das Gegenteil vom Celtic-Spiel und es ist eigentlich immer so gefühlt.
Ja, immer, nach der Champions League, immer. Also, das ändert sie auch nicht. Also, du hast immer nach der Champions League spielen sie schlecht und so kann es ja nicht weitergehen. Also, da trittst du ja auch den Fans, die mitreisen. Hier, fünf Stunden haben die Fans eine Hinfahrt gehabt nach Berlin, Hin- und Rückfahrt. Also, insgesamt 10 Stunden sind die für den Verein unterwegs, um dann so ein bodenloses, schlechtes Spiel von Dortmund zu sehen. Also, es geht nicht mehr in den Kopf rein, wie du da so auftreten kannst. Und ja, da muss, keine Ahnung, was das da auch nicht unterscheiden, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung siehst, gibt mir auch zu bedenken, jetzt gegen St. Pauli musst du gewinnen, danach gegen Real Madrid wird schwer, gegen Augsburg musst du eigentlich auch gewinnen, aber ist auch wieder so ein Spiel, was komplett nach hinten losgehen kann für Dortmund und danach in Wolfsburg, Leipzig, das sind alles so Gegner, die jetzt kommen, bei denen man weiß, dass Dortmund da safe auch ja in Bedrängnis geraten kann und dass man da safe auch daran scheitern kann, an diesen Gegnern. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, wie die kommenden Wochen auch dann so bei Dortmund werden. Ich weiß nicht, was denkst du, wie wird Dortmund die Wochen abschneiden?
Ja, also ich kann es irgendwie nicht ganz einschätzen. Ich finde, mir fehlt die Konstanz.
Ja.
Und wenn man keine Konstanz hat, dann ist es tot.
Da sagst und du was.
Ich glaube, dass Dortmund Gerassi sind, aber es gibt immer irgendwie noch Schraubstellen, verstehst du? Immer funktioniert in einem Spiel was nicht. Immer ist irgendwas gut und irgendwas nicht gut. Und ich weiß nicht. Ich bin eh nicht der größte Befürworter von Nuri Sahin, sag ich ehrlich. Aber es sind wichtige Wochen jetzt.
Ja, das werden jetzt wirklich sehr, sehr wichtige Wochen, auch für Sahin, weil wenn es diesen Wochen nicht läuft, kann es auch sein, dass er nicht mehr ewig Dortmund-Trainer bleibt. Aber das ist dann auch wieder in die Zukunft gegriffen. Und da muss man einfach abwarten, wie sich das Ganze dann halt entwickelt. Ja, Leverkusen-Kiel, was ist deine Meinung dazu zu dem Spiel?
Ich muss sagen, Kiel hat die Moral gezeigt. Leverkusen, die Song, nicht das Leverkusen von letzten Jahr. Nach dem 2-0, man hat gemerkt, die haben es abgehakt. Und für Kiel ist dieser Punkt, glaube ich, ein enormer Booster.
Das ist es, das würde er sein. Ich meine, wenn du 2-0 hinten liegst und dann noch, das dann auch noch beim ja, letztjährigen deutschen Meister und dann noch auswärts zurückkommst und es schaffst, dieses Spiel, also dann aus verloren geglaubtes Spiel, zwischendurch stand es ja auch 3-0, aber das Tor wurde halt aberkannt, dass du dann noch ausgleichst, ist einfach wild, hätte ich auch nicht gedacht. Und den Schwung muss man jetzt mitnehmen, weil Union könnte man schlagen, auch wenn Union eigentlich stabil ist, aber trotzdem kann man Union schlagen, vor allem, wenn man jetzt diesen Schwung mitnimmt und es wären auch brutal wichtige Punkte, weil danach spielt man in Stuttgart, ich weiß nicht genau, gegen wen es danach geht, nach dem Stuttgart-Spiel, ich kann mal nebenbei nachgucken, Heidenheim zu Hause auch ein schweres Spiel, deswegen, wenn man jetzt diesen Schwung mitnimmt und gegen Union Punkte holt, das können dann schon mal sehr, sehr wichtige Punkte wiederum sein, die man halt dann als Aufsteiger mitnimmt und die einem im Abstiegskampf dann sicherlich weiterhelfen. Würde ich mal so sagen, der Abstiegskampf ist sehr eng. Hoffenheim hat wieder gepatzt, St. Pauli hat gepatzt, Gladbach hat verloren, Bochum hat verloren, da bringen dir solche Punkte. Vor allem, wenn du mal diesen nächsten Spieltag anguckst, bei dem Dortmund gegen St. Pauli spielt, Hoffenheim gegen Bochum haben direkt ein Duell der beiden Teams, die da unten drin stehen, und Gladbach gegen Heidenheim spielt. Da wären solche Punkte, wenn die da mitnehmen könntest am Ende, wirklich, also das wären, ich will nicht sagen, es wären nicht 6 Punkte, aber es wäre schon mal was, wo du dann im Nachhinein drauf schaust und vielleicht sagst, ja, diese Punkte haben ausgemacht.
Vor allem Hoffenheim, muss ich sagen, ne?
Ja.
Ist eine Mannschaft, die muss jetzt liefern.
Mhm.
Und ich glaube, das kann Kiel zugute tun und auch ein Pauli. Von denen erwartet man es weniger, dass sie liefern.
Ja.
Aber hätte Materazzo gegen Stuttgart nicht gewonnen, wäre er geflogen, glaube ich.
Na, unentschieden haben sie ja gespielt.
Ja, hätte er nicht einen Punkt geholt, meine ich.
Ach so.
Hätte er verloren.
Ja, ja.
Und ja, aber Hoffenheim schwach. Für mich aber ehrlich gesagt am meisten enttäuscht bis jetzt. Und das muss ich sagen, ist, sie haben halt wieder verloren. Mich enttäuscht Gladbach. Sie haben ein gutes Gerüst. Sie haben eine gute Mannschaft. Man hat teilweise gesehen, das funktioniert. Aber es soll einfach irgendwie nicht sein mit dem Trainer.
Ja.
Also ich glaube, es liegt am Trainer.
Ja, safe. Denke ich auch. Ich denke auch, dass Seoane jetzt mal weg muss. Vor allem.
Und das wäre auch gut, weil ich habe in Kicktipp angegeben, dass er der erste Trainerstuhl ist, der fliegt. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich finde, dass ein Trainerwechsel dort gut tun würde, weil es ist eine geile Mannschaft. Und das sieht man. Kleinins gut, Stöger gut, das ist eine tolle Mannschaft. Kleinins auch verdient dominiert. Aber mir fehlt's mit dem Trainer.
Ja, safe, aber kann, also klar, gutes Team, man sieht auch den Ansatz eigentlich, aber wie gesagt, Seoane muss weg, aber vielleicht ist auch so ein kleines Problem, dass es nur Stöger und Kleindienst sind, die so richtig herausstechen, weil es sind ja eigentlich die einzigen beiden, über die Tore fallen und vielleicht muss sich auch dahingehend was ändern. Und mit dem Trainerwechsel könnte das dann vielleicht, ja, bewerkstelligt werden. Also man muss wirklich, da muss jetzt was passieren bei Gladbach, sonst spielt man wieder so eine graue Maus-Saison. Und das möchte man auf gar keinen Fall, Letzten Jahre immer weiter einen Downfall gehabt, erst Champions League, dann Europa League, dann Mittelfeld und jetzt Abstiegskampf, wirklich aktuell Mittelfeld mit Sicht nach unten, Platz 14 ist es, gute Spiele gehabt, aber trotzdem nicht die Punkte geholt und jetzt ist man da, wo man ist.
Und das ist einfach nicht gut. Ja, und das nächste Programm ist ja auch nicht das leichteste.
Ja.
Also gegen Heidenheim wird schwierig, gegen Mainz, die Pauli geklatscht haben. Und dann gegen Bremen, wo Bremen klar gewinnen wird, natürlich.
So wie gegen Freiburg.
Ja, das war, kommen wir hin kurz darüber, bevor wir dann weiterreden.
Ja, unglücklich.
Katastrophe.
Also.
Toter Angriff. Blass von Lutscher Weiser.
Ja, das kann man
nicht. Das ist das Gleiche wie bei Dortmund, nicht konstant, leider. Malatini hat ein geiles Spiel gemacht. Aber sonst tot. Ja, ich finde Freiburg gefällt mir auch unter Schuster. Was sagst du zu Freiburg bis jetzt?
Ja, Freiburg gefällt mir sehr gut unter Schuster. Also,
Hättest du es erwartet, denn?
Ich auch nicht, aber das bockt schon sehr, ihm zuzuschauen. Zu Bremen finde ich, also passt eigentlich perfekt, was du gesagt hast. Sagt ja schon eigentlich alles, wenn du jetzt Spieltag 6 noch kein einziges Tor zu Hause geschossen hast. Da fehlt, also das ist offensiv irgendwie bodenlos, was die da machen. Und ich check dein, also es ist wie bei Dortmund genauso unkonstant. Wir können uns beide über unsere Vereine aufregen, weil wir beide das gleiche Problem haben. Und das ist heim zu wenig dabei bei Bremen. Gegen wen spielen die jetzt als nächstes, weißt du es?
Bremen?
Ich guck. Ja, in Wolfsburg. In Wolfsburg dann zu Hause gegen
Leverkusen. Sechs Punkte.
Sechs Punkte, das wäre natürlich optimal, aber mindestens gegen Leverkusen, Bundesliga-Topspiel 18:30. Zu Hause muss da mal ein Tor erzielt werden, damit man überhaupt an diese 6 Punkte glauben kann, ne? Also, es ist das, was du gesagt hast, harmloser Angriff und dahingehend muss sich dann was auch in den kommenden Wochen bei Bremen ändern. Freiburg gefällt mir sehr, steht verdient auf Platz 4. Das gegen St. Pauli war einfach ein Spiel, was einfach sehr unglücklich ist. Da ist auch einfach alles gegen sie gelaufen. Jetzt als nächstes gegen Augsburg kann man gewinnen, dann in Leipzig wird schwer, aber dann Heimspiel gegen Mainz auch danach wieder. Dazwischen Pokal gegen Hamburg. Es ist auf jeden Fall möglich für Freiburg weiterhin an diese Erfolge anzuknüpfen und weiter oben stehen zu bleiben. Und dann kann man auch dieses Jahr wieder über Europa reden bei den Breisgauern, würde ich sagen, oder?
Ja, aber sag mal, reden wir noch mal kurz über Pauli. Was sagst du zu Pauli-Spiel?
Ja, ist das gleiche Problem, was St. Pauli jetzt die letzten Spiele immer hat. St. Pauli hat auch noch kein Tor zu Hause geschossen. St. Pauli war nicht mal schlecht. St. Pauli hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Aber das ist halt das, was St. Pauli jetzt schon in den letzten Spielen mitbekommen hat. Die brutale Effizienz der ersten Liga. Also, man macht ein besseres Spiel, 19-8 Schüsse. Man ist eigentlich sogar das bessere Team zwischenzeitlich. Aber die Qualität der Gegner wischt das halt weg. Und wenn du da nicht effizient genug bist, dann verlierst du halt auch mal so hoch, weil deine Gegner sind jetzt nicht mal in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga und die nutzen Fehler, die du machst, Stellungsfehler etc., nutzen die einfach viel brutaler aus und du wirst dann halt einfach dafür bestraft. Deswegen ist es, Dominic Kor ist der bodenloseste Spieler der Bundesliga, der hat jetzt Saad zusammengetreten. Dafür fehlt er jetzt die kompletten Wochen, also er fällt aus. Und das macht er nicht nur bei dem. Also der macht es ja, der hat jetzt nach 6 Spieltagen 5 gelbe Karten schon, hat eine gelbe Karte Sperre. Und der macht es ja irgendwie bei jedem Spieler. Das ist der ekligste Spieler der Bundesliga, kann man so sagen. Als Mainzer würde ich es brutal abfeiern, als Fan von anderen fuckt es einfach ab. Aber so ist es halt. Gibt dreckige Spieler, gibt dreckige nicht. Fehlt ja auch vielleicht ein bisschen so im Fußball, aber trotzdem. Gefällt mir nicht so. Und ja, am Ende sind halt die Fehler, die bestraft wurden, da am Samstagabend gegen Mainz, oder?
Ja, also das ist schon. Das ist schon halt, finde ich, diese. Ich weiß nicht, man merkt ja den Klassenunterschied auch ein bisschen.
Ja, also, na, ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber ich habe das Gefühl, dass St. Pauli mehr und mehr in der Bundesliga ankommt. Was haben wir noch für Spiele gehabt? Wir hatten Freitagabendspiel, haben wir das? Hatten wir schon.
Lass uns doch kurz über DFB quatschen. Viele Verletzte. Was hältst du von Kleindienstnominierung, von Burkhardt-Nominierung? Burkhardt hat sich's verdient, ne?
Ja, Kleindienst auch. Beide. Ich würde beide sagen, dass sie es verdient haben. Also, Kleindienst finde ich gut, kannst du dann reinwerfen, wenn dir ja genau ein Kopfballspieler fehlt, den du da vorne hast, als Füllkrug dann Ersatz da mal reinwerfen. Finde ich gut und auch
Burkhardt. Füllkrug ist nicht da.
Bitte?
Füllkrug ist nicht da.
Ja, meine ich ja, deswegen ja als Füllkrug-Ersatz für die Länderspielpause. Und deswegen, ich finde einfach, dass Kleindienst und Burkhardt hat hart gearbeitet seit seinem Comeback nach der Verletzung, auch während der Verletzung, und hat sich's brutal verdient. Der Mann performt bei Mainz und da sehe ich auch keinen Grund, warum man ihn nicht mitnehmen soll. Ich bin sehr gespannt, wie sie gegen Bosnien dann am Freitagabend performen. Dann wurde noch Koch hat abgesagt, meine ich, ne?
Ja.
Und Bernd Leno.
Und Raum auch.
Und Raum auch, okay. Nee,
Bernd Leno hat abgesagt, weil seine Begründung, finde ich, eine geile Begründung.
Ja,
ich auch. Er ist nicht der dritte Mann, der dann nicht dort spielt. Finde ich geil. Aber ey, worüber ich eigentlich mit dir reden will, DFB ist die U21. Was für eine Qualität dort ist.
Boah.
Also komm, wir gehen jetzt mal kurz den U21-Kader durch. Also das ist wirklich, ich schwöre, da können sich viele A-Nationalmannschaft was wünschen, okay. Schließen dir vor, im Tor Noah Atubolu, Jonas Urbig und Jaak Ernst.
Oha.
Verteidigung Tom Rothe, Bright Ari Mbi, Leandro Morgala, okay, den kenne ich, Max Rosenfeld, Jan Thielmann, Henry Plag, Champions League, gespielt für Salzburg, Tim Ormann und Luca Netz.
Okay.
Mittelfeld, Erik Mantel, Ansgar Knauf, Umut Tohumcu, Franz Käftig, Brian Gurda, Rocco Reitz, Tim Lemperle, Paul Wanner und Paul Nebel. Angriff, Nicolo Tresoldi, Nick Woltemade und Maximilian Bayer. Und jetzt, Lenny. Findest du, dass man den Nachwuchs mehr fördern muss? Und ich bin ein Fan davon, die Männern auch mal in die erste Nationalmannschaft ein bisschen zu berufen, immer 2, 3, dort mit zu trainieren, ein paar Minuten zu geben, damit die auch schon herangetastet werden.
Ja, also den Nachwuchs muss man natürlich fördern. Ich finde jetzt auch, was da halt auch wieder herausgestochen ist, wir haben halt eine Überbesetzung auf der Zehnerposition. Paul Wanner ist ja auch noch ein Mann, wir haben da Wirtz, wir haben Musiala, brauche ich nicht alles aufzählen. Es gibt ja auch schon manch einen Spieler wie Maser, davon Hertha BSC, der sich jetzt aus dem Grund gegen die Nationalelf für Algerien entschieden hat, also gegen deutsche Nationalelf für Algerien entschieden hat und ja, also wir haben eine Überbesetzung auf der 10, Wanner kann sich ja auch theoretisch noch für Österreich entscheiden, wir haben schon ein paar gute Kicker da, vielleicht ist es mal spannend zu sehen, inwiefern die halt sich, ja, einspielen würden in der ersten Mannschaft, und Brian Gruder würde ich gerne mal da drin sehen, der bockt eigentlich schon sehr, ja klar, jetzt vielleicht nicht so krass wie bei Mainz in der Bundesliga, also jetzt aktuell ist er bei Brighton, aber trotzdem ist es insgesamt, ja, einfach schon spannende Spieler sind da, aber wir haben vor allem auch auf den Außenverteidigerpositionen fehlen da auch noch ein paar klasse Spieler, bei denen ich jetzt sage, ja, das ist safe die Zukunft von unserer Nationalelf, oder?
Ja. Nee, aber ich finde insgesamt, wir haben eine gute Jugend und insgesamt, ich habe Bock auf die Länderspiele. Erstes Spiel gegen Bosnien, ein bisschen tot, aber Niederlande wird ein gutes Spiel.
Mhm.
Und ja.
Ja, nee, sicher. Gibt es sonst noch was in der Welt?
Nee, außer tippen, die doch, beiden Länderspiele.
Ich hab noch was. Andres Iniesta hat offiziell aufgehört.
Ja, aber der Mann war doch schon lange weg, aber einer der ganz Großen.
Ja, trotzdem, also jetzt hat er offiziell seine Karriere beendet und möchte jetzt Trainer werden. Hat eine Riesenkarriere da hinter sich, ja. Welt- und Europameister, nochmal Respekt. Und jetzt können wir eigentlich ins Tippen übergehen, oder?
Ja. Deutschland gegen Bosnien, sag ich 3-1.
Oh, Deutschland-Bosnien, ich sag 0-2 für Deutschland.
Und dann Deutschland-Niederlande.
Schon wieder gegen die Niederlande, oh. Digga, crazy. Ich sag diesmal 1-1.
1-1. Ich sag 2-1 Deutschland.
Ja, kann man doch beides machen. Also, ist zwar scheiße, dass jetzt wieder Länderspielpause ist, aber kannst nichts machen. Danach das Wochenende wird ja auch wieder ganz spannend werden vom Ding her, ne? Gut, na dann. Danke fürs Einschalten.
Danke fürs Reinhören.
Richtig.
Schaut alle rein und
ja, genau. Richtig. Guckt auf Insta.
100x64 auch, ihr wisst. Jetzt sind Ferien für viele.
Ja.
Deswegen genug Zeit, um sich alles anzuhören.
Richtig. Und in dem Sinne, genießt den Tag. Heute mal eine kürzere Folge, aber ist halt so. Und ansonsten,
ciao.
Haut rein. Ciao, ciao.